Einiges von den VorrednerInnen auch schon genannt in Bezug auf antisemitische Verschwörungsideologien. Ich versuche auch nicht zu viel für die Workshops zu verraten, weil ich mir auch vorstellen kann, was Sandra gerne ansprechen wollen würde oder möchte. Und insofern freuen wir uns auch, glaube ich, alle, wenn wir nicht ganz so überziehen. Insofern versuche ich mich ein wenig kürzer zu halten. Zu Kia nochmal ganz kurz. Die Kia gibt es seit ca. 16 Jahren, wurde in Berlin gegründet von zwei türkischstämmigen Menschen, die mit dem Antisemitismus, der immer mehr erstarkte im Bezirk, nicht mehr zurechtkamen und gesagt haben, wir müssen jetzt was tun, wir müssen pädagogisch vorgehen. Es gab auch Anschläge auf Synagogen in Istanbul zu der Zeit. Und so entstand die Kia als Initiative. Mittlerweile ist sie sehr viel größer geworden, hat unterschiedliche Projekte und arbeitet zu unterschiedlichen Themenfeldern, neben Antisemitismus, auch zu antimuslimischem Rassismus, was auch eine Realität einfach in Berlin-Kreuzberg und in Köln ist zum Beispiel, aber auch zum jüdisch-muslimischen Dialog, zu jüdischem Leben heute und grundsätzlich auch im Bereich der historisch-politischen Bildung. Anders Denken ist hier zum Beispiel genannt, da habe ich später nochmal die Website mit der Angabe nochmal, wir werden auch Methoden von der Website später durchführen. Die Website ist für MultiplikatorInnen gedacht, das ist ein Projekt, was schon ablief, aber die Seite wird immer weiter gepflegt, vielleicht kennen Sie auch schon einige von Ihnen. Dort werden vor allem Methoden im Bereich Antisemitismus vorgestellt zur Anwendung für MultiplikatorInnen, die sie sich herunterladen können, um dann eben mit bestimmten Zielgruppen die anzuwenden. Wir kommen aber auch gerne im Rahmen des Strukturprojektes zum Beispiel zu Ihnen. Wir arbeiten hier nämlich auch deutschlandweit mit MultiplikatorInnen und geben zum Beispiel Schulungen. Auch Hintergrundinformationen und Texte sind dort hinterlegt, auch von NetzwerkpartnerInnen, wie auch das Anne-Frank-Zentrum oder auch die Amadeo-Antonio-Stiftung, die eben dort zum Beispiel neue Planspiele oder so veröffentlichen und vorstellen können. Dann haben wir ein Projekt, das Cover Diversity, was jetzt schon leider abläuft oder ausläuft wieder, aber in dem Projekt haben wir auch sehr viele Methoden erarbeitet in der Arbeit mit geflüchteten Menschen, politische Bildung für Geflüchtete, mit Geflüchteten, dahingehend, dass wir sie aktiv als MultiplikatorInnen auch einbeziehen in die Workshop-Gestaltung, dass hier vor allem auch um Narrative geht, welche Narrative werden aus Afghanistan mitgebracht zum Beispiel oder aus Syrien, wie werden bestimmte Prozesse von Erinnerungskultur verhandelt. Genau. Dann, Moment, Live-Untertitel. Alles klar, gut. Im internationalen Austausch sind wir auch aktiv, zum Beispiel mit der Plattform oder dem Netzwerk Encarte, European Network Countering Antisemitism Through Education. Dieses Netzwerk wurde von der KIGA gegründet und wir koordinieren das auch mit. Da geht es vor allem darum, dass sich aus unterschiedlichsten europäischen Ländern Menschen zusammentun, aus verschiedenen Initiativen in der Antisemitismusprävention, zum Beispiel zu Best-Practice-Methoden oder welche Probleme haben die Kolleginnen in Polen eigentlich in Bezug auf wie erreiche ich Zielgruppen oder wie sieht es hier mit Diversität aus und wie können gute Zugänge geschaffen werden. Und natürlich, das wurde eben auch schon genannt, ist KIGA Mitglied von Kompass, dazu sage ich jetzt nichts mehr, weil das wurde ja schon genannt. Genau, dann habe ich nochmal ein Bild mitgebracht von unserer ganz tollen Bannerausstellung Lechaim auf das Leben, weil die Auseinandersetzung oder auch das sozusagen aktive Benennen auch von jüdischem Leben heute uns ganz wichtig ist und dafür ist Lechaim konzipiert worden. Es gibt ungefähr 31 jüdische, aber auch nicht jüdische Biografien, die etwas erzählen, zum Beispiel über ihre Vorstellung von jüdisch sein, was bedeutet es eigentlich für mich oder was bedeutet es für mich, Teil einer Minderheit zu sein. Und die Ausstellung kann man auch online sozusagen sich anschauen, also in der Website kann man die ganzen Videos zum Beispiel sehen. Ihr seht, oder Sie sehen auf dem Bild, wie so eine Wand aussieht, wenn sie als Wanderausstellung eingeladen wird. Sie ist dreisprachig, auch in Arabisch, im Englisch und Deutsch konzipiert, um auch noch mehr Zielgruppen zu erreichen. Und tatsächlich funktioniert sie auch sehr gut, weil sie sehr viel Empathie auslöst bei den BesucherInnen und das eine gute Grundlage ist, über Antisemitismus zu sprechen oder eben auch gerade den Punkt, Teil einer Minderheit zu sein und vielleicht ähnliche Erfahrungen von Diskriminierung zu machen. Und die Praxisstelle Bildung und Beratung, die ich leite, die gibt es seit 2018 und sie wurde gegründet als Reaktion auf eben zunehmende Fälle von Antisemitismus auch in Schulen in Berlin. Wir qualifizieren TeamerInnen, wie schon gesagt worden ist, in unterschiedlichen Lehrgängen, klingt so hochtrabend oder so trocken. Also wir haben verschiedene Module zu unterschiedlichen Themen, die stelle ich gleich nochmal vor. Und führen eben Workshops für SchülerInnen durch und Fortbildung für Lehrkräfte zu unterschiedlichen Facetten von Antisemitismus, die eben auch Teil dieser Basismodule sind, wie zum Beispiel das Thema Nahostkonflikt in Anführungszeichen in all seinen sozusagen Komplexitäten. Da haben wir auch die meisten Methoden dazu, aber auch zu jüdisch-muslimischen Beziehungsgeschichten, welche Verwobenheiten gibt es eigentlich, welche Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede, natürlich auch ganz viel zu Verschwörungsideologien, aber auch Grundlagen der politischen Bildung oder der Pädagogik. Um zu dem Thema Pädagogik in der Schule jetzt schon mal in Ansätzen zu kommen, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Die Kollegen haben es jetzt auch eben schon genannt in Bezug auf jetzt Corona und der Versuch, die Pandemie einzudämmen und all die Auswüchse, die damit einhergehen, hat natürlich auch viel damit zu tun, wie unsere aktuelle Demokratie aussieht oder schon auch empfunden wird seit Jahren, sage ich jetzt mal, und dass eben grundsätzlich Demokratie etwas ist, was immer von Konflikten behaftet ist. Konflikte haben auch was Positives und es natürlich auch sehr viele Baustellen gibt, die eben komplex ist, unvollendet, vielfältig, aber eben auch konflikthaft. Und um das nochmal auf diesem Bild zu verdeutlichen, viele Emotionen werden natürlich auch angesprochen, statt in Angst, hier geht es um Raketenbeschuss oder Eskalation der Gewalt, Kinderarmut steigt. Und hier unten fragt ein junger Mensch, warum gibt es immer noch keine Heilungsmethode gegen Corona, warum gibt es Kriege? Das sind eben alles Fragen, die SchülerInnen mitbringen, die sie auch verzweifeln lassen. Und das merken wir natürlich gerade auch in 2020 extrem. Wir haben verschiedene Übungen, die das nochmal ein bisschen mehr herauskitzeln, um eben gemeinsam darüber zu sprechen. Eine Übung möchte ich dann später im Workshop machen, deswegen halte ich mich hier kurz. Aber die Wahrnehmung der Welt ist eben genau so, wie sie halt hier dargestellt ist und fühlt sich oft eben an wie ein Stein auf dem Herzen, auf der Seele. Und gerade junge Menschen kommen damit oft schwer zurecht oder sind in der Lage der Welt, auch mehr positive Aspekte abzugewinnen. Und hier nochmal gucken, wenn hier schon einiges rankam. Verschwörungsideologien gibt es schon sehr lange, was wir gerne machen mit SchülerInnen, sie am Anfang erstmal da abzuholen, wo sie stehen. Mal ganz in die Runde offen gefragt, welche Verschwörungsideologien kennt ihr denn eigentlich oder Verschwörungsmythen, Theorien, wie auch immer man es nennen mag. Das ist immer ganz spannend, weil es pro Klasse, Klassenzug, also immer ganz unterschiedliche Antworten gibt. Also neben so Klassikern wie Michael Jackson tanzt mit Jim Morrison und was weiß ich, anderen KünstlerInnen, die schon gestorben sind auf irgendeinem anderen Planeten. Oder Einhörner gibt es doch. Also auch einfach lustige Sachen oder was sie aus den Medien kennen, Illuminaten, natürlich durch die Dan Brown-Filme. Interessant wird es eben dann, wenn es sozusagen nochmal mehr ins inhaltlich Eingemachte geht, in Richtung Mondlandung war gefaked oder Area 51. Das kennen auch noch sehr viele. Klassische antisemitische Verschwörungsideologien würde ich eher sagen, weniger, beziehungsweise erkennen sie oft die Verwobenheiten nicht. Aber jetzt sowas wie die Protokolle, also die angeblichen Protokolle der Weisen von Zion werden eigentlich nie genannt oder sind nicht auf dem Schirm, sozusagen als diese sogenannte Verschwörungsideologie. Es gibt aber auch SchülerInnen, die kennen ganz viele Verschwörungsideologien aus der Nazi-Zeit zum Beispiel, ja, über einen Berg vor Wien, in den man reingeht und dort würden Raum und Zeit verschwinden und wenn man wieder rausgeht, dann sind irgendwie 5 Lichtjahre vergangen, so ungefähr. Und dort würden noch irgendwelche Nazi-Schätze versteckt sein. Und das ist immer ganz gut, wenn wir diese Übung am Anfang machen, um halt auch zu gucken, wie die Schüler sich im Laufe des Projekttages noch vielleicht verhalten, welche Aussagen sie treffen. Gibt es vielleicht dann danach Anlass, auch nochmal mit Lehrkräften zu sprechen, wenn irgendwas auffällig war. In der Regel ist es in dem Fall einfach ein interessierter Schüler gewesen tatsächlich. Und auch Flat-Earth-Theorie kommt vor in Ansätzen, Ideologien aus dem Naturheilkundespektrum, aber auch eher weniger. Genau deswegen sind die SchülerInnen oft sehr erstaunt und erschrocken, wenn man dann darüber nochmal spricht, warum die eben auch so gefährlich sind und auch welche völkischen Ideale zum Beispiel bei einer Flat-Earth-Theorie versteckt sind, die so im ersten Moment halt auch nicht offensichtlich sind. Wir haben es schon jetzt ein paar Mal gehabt. Es gibt eben verschiedene, ich sag mal, klassische antisemitische Verschwörungsideologien, wie die Ritualmordlegende, die angeblichen Protokolle der Weisen von Zion, aber auch viele zur Familie Rothschild und natürlich noch andere. Da komme ich auch im Workshop vielleicht nochmal drauf zurück, in der Zeit, die wir haben. Was Ihnen allen aber gemein ist, ist, dass die Annahme besteht, eine kleine verschworene Gruppe würde das Weltgeschehen im Geheimen lenken oder lenken wollen. Zur Durchsetzung ihrer eigenen Interessen würde bewusst die Schädigung der Allgemeinheit in Kauf genommen werden oder aber auch die Annahme, es gäbe eine historisch geprägte Verbindung zwischen jüdischen Menschen und Macht und Geld. Und diese Vorstellung grassiert schon viel auch bei Jugendlichen, bei SchülerInnen, auch geäußert, gar nicht, ich sag mal, mit wirklich einer antisemitischen Intention, als Beispiel, sei mal nicht so geizig, du bist ja kein Jude oder so, also überhaupt nicht irgendwie reflektieren, was sie da sagen, aber sich das dann natürlich auch in Corona-Zeiten und sozusagen Entwicklung des Impfstoffes und so weiter auch dann natürlich wieder aufploppt. Wir machen das mit SchülerInnen zum Beispiel in der Gruppenarbeit, dass wir da ganz konkret auch drüber sprechen, wenn diese Beispiele genannt werden und da sind noch andere dabei, um was geht es hier eigentlich, was ist der konkrete Vorwurf? Und dann ist die zweite Frage, welchen Nutzen ziehen welche Gruppen eigentlich aus dieser Verschwörungsideologie, aber auch der Verbreitung dessen? Und da gibt es natürlich, es wurde eben schon genannt, die Rolle der christlichen Kirche, wenn wir jetzt in die Ritualmordlegende schauen, aber auch sprechen wir über die Auswirkungen für Menschen, die mit dieser Verschwörungsideologie sozusagen ausgegrenzt werden sollen, weil darüber machen sich viele Menschen eben nicht genug Gedanken, was bedeutet ein Pogrom oder was bedeutet es, vertrieben zu werden oder von, also wirklich auch aus der Heimat sozusagen ausgeschlossen werden oder was heißt auch eine Identitätsschädigung zum Beispiel, ja, oder Angst, in Angst leben zu müssen. Wir arbeiten auch mit Karikaturen und ich sage auch, weil es ist natürlich ein zweigleisiges Schwert und die Arbeit mit Karikaturen birgt natürlich auch Gefahren. Gleichzeitig stellen wir fest, dass viele SchülerInnen nicht in der Lage sind, auch nicht in der 10., 11. Klasse eine, ich sag mal, ordentliche Karikaturenanalyse zu machen. Vielleicht wird es in der Schule nicht mehr so gelehrt, das kann ich jetzt nicht sozusagen flächendeckend sagen oder viele Lehrkräfte legen da vielleicht nicht so einen Wert drauf, haben einen anderen Fokus, um eben solche Bilder, die einfach grassieren, ob wir das wollen oder nicht, eben auch dekonstruieren zu können. Es gibt TeamerInnen, die sagen, sie scheuen sich mit Karikaturen zu arbeiten, möchten zum Beispiel auch nicht klassische antisemitische Karikaturen weiterverbreiten und andere sagen wiederum, wir wollen sie aber auch nicht verfälschen. Sie sind so entstanden, sie sind rassistisch und das möchten wir eben auch besprechen. Aber insbesondere der Fakt, dass sie eben grassieren. Ja, übers Wochenende schauen sie sich irgendeinen Retweet an, wo eben sowas zu sehen ist als Beispiel und haben aber niemanden, mit dem sie es dann letztendlich einordnen können. Insofern sagen wir uns dann oft, dann machen wir es wenigstens, weil sonst macht es halt niemand. Und in dem Fall kann man hier sehen, einmal eine antisemitische Karikatur aus der NS-Zeit, um 1939 und im Prinzip ging es dem Künstler in Anführungszeichen darum, sich auf Churchill einzuschießen, also im Gesicht, sorry, im Gesicht des Kraken soll stilisiert Churchill zu sehen sein, der eben zur damaligen Zeit oft gegen auch das Regime gewettert hat und sich eben dieser antisemitische Karikaturist eben darüber aufgeregt hat, dass er dann eben sozusagen die jüdische Weltverschwörung auch noch unterstützt in Form des Davidsterns über seinem Kopf. Und sozusagen dieses Bild des allumfassenden Kraken in der Kombination mit einem jüdischen Symbol natürlich auch klassisch antisemitisch ist. Und hier rechts unten sehen Sie eine Karikatur von 2014. Die kennen vielleicht einige von Ihnen. Man erkennt irgendwie Mark Zuckerberg dort in der Mitte, auch wieder sozusagen als Facebook-Kraken dargestellt. Per se ist es natürlich legitim und sicherlich auch oft sehr berechtigt, Facebook zu kritisieren aufgrund zum Beispiel seiner Datenschutz-Policy, aber sozusagen diese Ähnlichkeiten in der Karikatur, in der NS-Zeit in Bezug auf dieses Allumspannende und Mark Zuckerberg hat eben einen jüdischen Hintergrund, ist halt höchst problematisch. Und tatsächlich gab es einen Rückruf dann auch dieser Karikatur, es ist eine Karikatur aus der Süddeutschen, und der Karikaturist hat dann eine andere Karikatur, auch zwar als Kraken, aber ohne Mark Zuckerberg im Gesicht, so ein bisschen abgewandelt, dann letztendlich veröffentlicht. Das Problem ist aber, dass bei dieser Zeitung seit Jahren immer mal wieder Ausfälle passieren. Es gibt auch andere Medien, wo man sich immer wieder fragt, wie solche Bilder eigentlich in Zeitschriften landen können und Zeitungen. Und dann wird eben oft reagiert damit, naja, haben wir jetzt nicht gesehen, haben wir nicht gewusst. Also man sieht, da ist noch sehr viel Sensibilisierung notwendig. Hier, das ist ein aktuelles, also es ist ein Bild aus einem Schulbuch, was Teil einer Methode ist, wo es um sozusagen den Versuch geht, die Finanzkrise, die europäische, zu thematisieren oder überhaupt Ökonomiekritik sich nochmal genauer anzugucken, auch in der Geschichte. Und auf diesem Bild sieht man, vielleicht kennt es die einen oder anderen noch, das ist ein altes Computerspiel, Pac-Man. Und Pac-Man frisst sich durch Europa. Also man sieht hier oben Nummer 3, die Europäische Union, kein Zukunftsmodell, Fragezeichen, die Krise. Also das soll eigentlich das Thema sein. Europas Zahltag steht hier unten nochmal. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, ich weiß nicht, ob man es jetzt mit dem Licht erkennt, und ich habe jetzt auch keinen Stock, um es zu zeigen, über der Pac-Man, naja, ich muss vielleicht noch einmal rumgehen. Da, mit diesen Linien. Steht Rothschild. Genau, irgendwas dann nochmal mit die Bank, also dann geht es auch nicht mehr weiter, aber das ist natürlich höchst problematisch. Und das passierte, Eltern haben sich darüber aufgeregt, SchülerInnen auch, und dann wurde diese Karikatur auch dann aus dem Schulbuch entfernt in den anderen oder neuen Auflagen. Aber man erkennt es halt im ersten Moment nicht und diese Symbole, die eben dahinter stehen, die sind eben so wirkmächtig immer noch und es geht uns halt in unserer Arbeit viel um die Kontinuitäten. Klar, wir haben das Mittelalter, ist lange her, aber es geht eben darum, was wird heute noch verwendet, unreflektiert und was nehmen dann auch SchülerInnen dann einfach so auf, ohne es eben einordnen zu können. Und da haben wir hier nochmal ein ganz, ich wollte gerade sagen, gutes Beispiel, aber das ist ja nicht gut, aber genau ein auch aktuelles Beispiel. Was man auch immer wieder öfter sieht, dieses Plakat wurde 2014 auf einer Abruzz-Demonstration in Berlin gezeigt. Das ist eine Demonstration, eine relativ leidliche, sage ich mal, die jedes Jahr stattfindet und wo sich natürlich, es geht hier um die Rechte von PalästinenserInnen, aber auf diesen Demos laufen eben auch sehr viele Menschen mit, die antisemitisch eingestellt sind. Und zum Beispiel solche Bilder mitbringen, wo sich eigentlich ganz klar auf die Ritualmordlegende bezogen wird, aber ich vermute auch hier wird das der Person gar nicht so bewusst sein, gewesen sein oder sozusagen diese 1:1-Verknüpfung. man sieht eben Netanjahu mit dem Davidstern, mit blutunterlaufenen Augen, man sieht es im Licht vielleicht auch nicht mehr ganz so gut. Und ihm rinnt halt das Blut aus dem Mund, vor sich hinein gefotoshoppt ein verletztes palästinensisches Kind. Und das war auch das Problem aktuell jetzt vorm Sommer bei der Demo in Berlin, wo natürlich sehr viele SchülerInnen auch mitgelaufen sind, auch von Schulen, mit denen wir immer viel arbeiten, und die sozusagen völlig naiv in diese Demos hineingegangen sind, weil Verwandte sie mitgeschleppt haben, oder ach komm, jetzt müssen wir für die Rechte der Palästinenser demonstrieren, ist doch wichtig, lass uns das zusammen machen, und die auch nicht verstanden haben, was sozusagen im Laufe der Demonstrationen am Ende eigentlich das Problem war und wer da vor allem mitgelaufen ist. Und dann ist immer so die Frage, wem werfe ich was vor, weil natürlich SchülerInnen mit 12, 13 das auch nicht einsortieren können. Ne? Und ein Thema von uns allerdings, ein Jüdischer, hat zu mir dann gesagt am nächsten Tag, für ihn war das eine 1:1 Parade des Grauens, Parade des Hasses, weil da natürlich ganz viele andere Flaggen gezeigt worden sind von extremistischen Gruppen, die eben ganz klar antisemitisch sind. Und so hat man halt unterschiedliche Perspektiven, wo es eben sinnvoll ist, das mit SchülerInnen auch nochmal zu besprechen und was das eben bei den Menschen auslösen kann, die potenziell und de facto zum Beispiel von Antisemitismus betroffen sind. Also vielleicht, ich will das Thema israelbezogener Antisemitismus nicht so jetzt aufreißen, so groß, wir machen im Workshop dann nochmal ein paar Beispiele dazu, aber vielleicht nochmal zum Hintergrund der Projekttage, die wir durchführen, also auch im Corona-Jahr, waren wir bei ca. 100, 110 Schulveranstaltungen, was letztendlich dann eine sehr große Leistung war, weil wir Schulschließungen hatten und wir nicht wussten, wie wir jetzt trotzdem eben gut die Schulen und die SchülerInnen und die Lehrkräfte begleiten können. Wir haben dann vieles auch online, also alles dann umstellen können. Und sobald die Schulen wieder offen waren, wurde sofort auch von Schulenseite versucht, wieder Projekttage sozusagen zu organisieren. Und wenn wir ein Ranking uns mal angucken von Themen, die angefragt sind, dann war es zum Beispiel 2018 an erster Stelle das Thema Nahostkonflikt, was angefragt worden ist, gefolgt von den Verschwörungsideologien. 2019 war es auch noch so, Nahostkonflikt gefolgt von den Verschwörungsideologien, und 2020 war es ganz klar Verschwörungsideologien, aber auch wieder sofort gefolgt von Nahostkonflikt, und gerade im Juni, also es war wirklich extrem, die Anfragen, die Beratungsgespräche, was so gesehen super ist, dass Schulen dann sich auch wirklich Hilfe holen. Es sind nicht immer nur antisemitische Aussagen und Vorfälle gewesen von SchülerInnen, auch, aber nicht nur, sondern auch einfach Interesse an den Themen. Und wir freuen uns natürlich, wenn dann eben Lehrkräfte kommen und das eben mit uns zusammen machen und auch sich selbst fortbilden, damit sie da hoffentlich beim nächsten Mal, weil es einfach eine Realität ist, handlungssicherer werden. Hier nochmal ein kleines Beispiel einer Methode von uns. Das ist ein Schaubild, was wir auch im Rahmen einer allgemeineren Diskussion zu Ausgrenzungsmechanismen gerne mit den SchülerInnen durchnehmen, um mal zu reflektieren, was steckt halt eben, wie ich es schon eben nannte, in so einem Nutzen für eben bestimmte Gruppen, Parteien, wie auch immer, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Und wo verorten sie sich eigentlich auch auf gesellschaftlicher Ebene? Also wer sind denn wir? Wer sind denn die anderen? Und Juden und Jüdinnen sind natürlich immer als die anderen markiert worden, oder ihnen wurde eine Loyalität auch gegenüber Deutschland unterstellt. Sie hätten angeblich ihre Loyalität einem Lande Zion gegenüber, und diese Zustimmungswerte sind auch heute noch, in den Mittelstudien sieht man das, exorbitant hoch. Und da macht es keinen Unterschied, wie alt die Person ist, die dazu eine Antwort gibt, oder welchen Berufs- und Bildungsstand sie hat. Und das ist total bezeichnend. Und hier natürlich ganz klar auch die Auseinandersetzung mit Auf- und Abwertung. Also was wird eigentlich als gut und wertvoll empfunden in der Gesellschaft und was als schlecht und minderwertig? Welche Vorteile, Privilegien haben denn bestimmte Gruppen und möchten die natürlich auch nicht abgeben? Also so ist es ja einfach. Man verdient gutes Geld, man hat machtvolle Positionen, man kann von vielen Nutzen genießen und sich eben letztendlich auch gut fühlen, als was Besseres fühlen, und machen dann gerne nochmal einen Ausflug in allgemeine gesellschaftliche Kategorien. Ja, also was gibt es überhaupt? Geschlecht, Bildungsstand, Herkunft, Sprache, Religion. Und das ist für Schüler immer ganz wichtig, auch nochmal zu gucken, wo stehen sie eigentlich, haben sie selber auch Erfahrungen gemacht, wo sie mal in so Schubladen gesteckt worden sind und können da halt auch nicht mehr raus, weil es eine willkürliche Auswahl ist von Merkmalen, die dann mit einer bestimmten Bedeutung aufgeladen werden, so wie es eben bei Juden und Jüdinnen auch passiert ist, die dann eben zur Unterscheidung dienen. Das hatten wir jetzt eben auch schon ein paar Mal angesprochen, die Funktion von Verschwörungsideologien. Ich habe es jetzt auch gerade nochmal als letztes gesagt, sich selbst als etwas Besseres fühlen. Man kann auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl natürlich dadurch schaffen, wenn man sich abgehängt fühlt. Das ist auch was, was jetzt in 2020 natürlich viel an Schulen auch passiert ist. SchülerInnen sind nicht mehr greifbar für die Lehrkräfte gewesen, sind es teilweise immer noch nicht. Es ist höchst problematisch, auch was uns berichtet wird. Und das ist wirklich oft sehr natürlich, Corona-LeugnerInnen sind ja einfach ein Abbild der Gesellschaft, auch in Klassen. Kinder von Corona-LeugnerInnen sitzen, die dann Atteste haben, warum sie Masken nicht tragen, aber trotzdem gleichzeitig den Sicherheitsabstand nicht einhalten und so weiter. In dem einen Fall ist dann im nächsten Jahr oder jetzt im Schuljahr, glaube ich, sind jetzt die Naturwissenschaften dran und die Lehrkräfte sind jetzt schon, kriegen jetzt schon Panik. Ja? Also was passiert dann mit dem Schüler, wie reagiert er dann? Wenn es dann eben um solche Themen auch natürlich dann geht. Emotionen katalysieren ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir arbeiten halt auch ganz, ganz aktiv mit Emotionen, auch gerade bei dem Thema Nahostkonflikt, Anführungszeichen, was natürlich schwierig ist, aber wir wissen, dass sie kommen, dass sie da sind, sie entladen sich sonst woanders. Also wollen wir eben aktiv auch damit arbeiten, um sie zumindest versuchen aufzufangen. Gerade wenn es so Bilder im Kopf sind, die Juden hätten den Palästinensern, gendere bewusst nicht, weil das einfach ein Schlagwort ist, das Land weggenommen. Oder die Medien sind doch alle von den Juden gekauft, sie können mir jetzt hier sonst was erzählen. Da ging es dann einmal um Friedensinitiativen, die wir vorgestellt haben. Ja, woher haben sie denn die Informationen? Na, wenn sie aus den Medien sind, kein Wunder, gehören ja auch alles Juden und die lügen halt. Und trotzdem, in dem Fall zum Beispiel, es waren zwei SchülerInnen, sind sie immer wieder zurückgekommen. Also es war eine Berufsschule und wenn die Emotionen hochkochten, sind sie raus, haben eine geraucht, haben sich wieder beruhigt, dann haben wir wieder andere Themen machen können. Also man konnte letztendlich mit ihnen arbeiten, auch wenn sie eben dezidierte Meinung hatten. Letztendlich war auch viel Gewalt in beiden Familien zu sehen. Es waren so viele Emotionen auch bei den SchülerInnen zu merken. Und gleichzeitig in der Abschlussrunde sagte ein anderer Schüler, der gerne Kfz-Mechaniker werden wollte, war interessant der Projekttag, aber interessiert ihn nicht besonders, weil er schraubt jemand Autos rum. Total legitim, hat aber trotzdem gut mitgemacht. Andere haben auch gesagt, kannte ich noch gar nicht die Geschichte, fand ich sehr interessant. Und als der Junge, der Kfz-Mechaniker werden wollte, dann gesagt hat, das interessiert ihn nicht so besonders, ist der andere Schüler, der sich vorher so aufgeregt hat, Juden, immer geht es nur um Juden, und obwohl das gar nicht stimmt, wir haben auch über PalästinenserInnen und andere Themen gesprochen, völlig aufgeregt und gesagt, wie kannst du sagen, das interessiert dich nicht, das hat uns alle zu interessieren, das sind total wichtige Themen, diese Ausgrenzungsmechanismen, Antisemitismus, also irrational letztendlich, und letztendlich auch ein Hinweis auf die Widerspruchstoleranz, die natürlich bei uns auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Und der war anstrengend, der Projekttag, aber auch eben super spannend. Und es ist immer wertvoll, was SchülerInnen dann letztendlich, also was eben auch bei ihnen vorgeht und hört ihnen denn eigentlich jemand zu in der Regel, ja, dass sowas überhaupt so ausbricht, jetzt in unserem Fall und nicht zum Beispiel gegenüber der Lehrkraft. Genau, wir hatten eben schon die Frage mit der Anfälligkeit, wer eher an Verschwörungsmythen, Ideologien glaubt. Also Sie sehen es aber auch hier, es gibt kaum sichere wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Studien, die es gibt. Ist die Tendenz, dass es etwas mehr Männer sind, die daran glauben und dass es eben häufig Menschen sind, die krisenhafte Situationen durchleben. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Bin ich noch in der Zeit? Ich habe irgendwie... Nee, nicht mehr. Okay. Gut, ich wollte es ja kurz halten, aber naja, wenn man dann mal so drin ist. Genau, krisenhafte Situationen, man fühlt sich der Gesellschaft entfremdet, aber auch Menschen, die in ihrer Kindheit eher weniger Bindungserfahrung gemacht haben Und dieses der Gesellschaft entfremdet sein ist natürlich was, was wir sehr oft in unseren Klassen letztendlich feststellen, die fast teilweise zu 99% aus Schülern Migrationsgeschichte besteht und da natürlich ganz viele andere Themen noch eine Rolle spielen, wie antimuslimischer Rassismus oder ihnen wird nicht zugetraut, eben auch aufs Gymnasium zu gehen. Und so werden dann eben solche Deutungsmuster attraktiv. Dualistische Weltsicht, das haben wir ja schon angesprochen, dass es eben natürlich auch leichter ist, wenn ich mir die komplexen Sachverhalte, so wie auf diesem Bild eben zu sehen, natürlich einfach mache, weil sonst komme ich damit nicht mehr zurecht, ich kann sie nicht begreifen. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken natürlich auch super funktioniert, weil es immer leichter ist, den Schuldigen dann auch extern zu suchen und zu finden und es auch sehr viel schwieriger ist, sich mit mir selbst zu beschäftigen und zum Beispiel meiner Position in der aktuellen Lage. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, mit der Widerspruchstoleranz arbeiten wir sehr viel, wir möchten sie halt gerne viel mehr fördern. Das Konzept geht auf Else Frenkel-Brunswick zurück, die in Wien Physik und Psychologie studiert hat, Psychoanalytikerin geworden ist und eben zu autoritären Strukturen geforscht hat und was es eben mit Menschen macht, wie Menschen reagieren, was eben auch eine Widerspruchsintoleranz sein kann. Man kann es auch Ambiguitätstoleranz, je nachdem, nennen. Und hier nur kurz angerissen, das ist ein bisschen komplex jetzt, aber das kann man natürlich auch nochmal nachlesen. Also was ist eigentlich ein Widerspruch? Habe ich die Intoleranz? Habe ich eigentlich, dachte ich, na gut. Widerspruchstoleranz ist eine zweistufige Kompetenzdimension, nämlich einmal das Wahrnehmen von und gleichzeitig das Aushalten von etwas. Und dieses Aushalten ist natürlich was, was sehr schwer fällt. Das kennen wir alle. Wir freuen uns, dass wir in einer relativ toleranten Gesellschaft leben, aber ich meine, jeder hat so seine Pappenheimer und seine Situation, wo einfach Toleranz auch schwierig ist. Und gerade wenn ich in so einem Schulkontext bin, auch wie verhalten sich Lehrkräfte den SchülerInnen gegenüber, ist natürlich so eine Widerspruchstoleranz gerade bei so hochaktuellen gesellschaftlichen Themen super wichtig. Und hier geht es natürlich nochmal auf einer Basis von politischer Bildung darum, dass es eben politische Urteile nur im Plural geben kann. Also dass es nicht immer nur eine Sache ist, die richtig ist und alle anderen sind falsch oder haben keine Wertigkeit. Und niemand kann für sich beanspruchen, die allgemeingültige Wahrheit jetzt zu vertreten, sei es Verschwörungsideologinnen oder weiß ich nicht, konservative Strömungen, das ist dann letztendlich egal. Und was hier auch nochmal wichtig sein kann, dass man eine Distanz auch nochmal entwickelt dazu, mit dem man sich beschäftigt. Also gerade beim Thema Nahostkonflikt und auch da natürlich Verschwörungsideologien grassieren, nochmal zu versuchen, das zu abstrahieren auf eine gewisse Art und Weise, nochmal darüber zu sprechen, ist auch ein Phänomen, was wir viel auch bei Lehrkräften haben, die keinen palästinensischen oder israelischen Familienhintergrund haben, trotzdem so emotional mit dabei sind, wenn es um die Thematisierung des Themas Nahostkonflikt geht. Und das ist total interessant. Warum ist das so? Das hat natürlich viel mit unserer Sozialisation in Deutschland zu tun. Und gleichzeitig ist es natürlich auch symptomatisch. Und hier würde zum Beispiel eine Distanz ganz gut sein, um mal wirklich einzusortieren, wer spricht eigentlich gerade wie, aus welcher Perspektive. Genau, das kann man sich dann eigentlich schon denken, dass wenn man keine Widerspruchstoleranz besitzt, dass man eben blind am Bekannten festhält und am vermeintlich Eindeutigen und das andere wird eben ausgeblendet und negiert. Und es gibt natürlich auch Grenzen, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, von Widerspruchstoleranz, wenn es nämlich Menschen verachten wird, wenn es nicht nur auf der Basis von Demokratie oder Wertschätzung von Vielfalt passiert, sondern eben ausgrenzen und Menschen verachten, dann muss man natürlich ganz klar sagen, das ist jetzt nicht eine legitime Meinungsäußerung oder eine Perspektive, die wir diskutieren müssen. Genau. Wir werden es im Workshop ja gleich nochmal ein bisschen ausprobieren. Wie kann man reagieren? Das hat man ja auch oft im Familienkontext. Wir haben es auch in Schulen, jetzt ein aktuelles Beispiel, auch eine also eine Corona-leugnerische Lehrerin, die in der machtvollen Position an der Berliner Schule sitzt und immer wieder, und es auch immer wiederholt, davon spricht, dass das Hinbringen zu den Impfzentren als Lehrkräfte, das war ja mal im Gespräch, einer Deportation gleich, so wie sie Juden und Jüdinnen im Dritten Reich haben erleiden müssen. Und die Referendarin, die das versucht hat, mit ihr zu besprechen, ist jetzt im Prinzip diejenige in der unterlegenen Machtposition und es ist super schwierig, dieses Problem zu lösen. Da sind natürlich auch mehrere Stellen dran, es ist aber eben auch eine Beamtin, also was jetzt machen. Ne? Also sie ist aber, die Referendarin, trotzdem so stark und sagt, sie akzeptiert es nicht. Jedes Mal, wenn sie das sozusagen wiederholt, auch im Lehrerzimmer, sagt sie natürlich immer was. Sie hat auch MitstreiterInnen, was auch ein wichtiger Punkt ist, sich immer Menschen zu suchen, die halt unterstützen, auch mithelfen, gegen zu argumentieren. Was eben auch helfen kann, wirklich auch diese Widersprüche nochmal anzumerken. Ja, also wie man zum Beispiel jetzt auf die Idee kommt, das Dritte Reich oder die Maßnahmen der Nationalsozialistin mit den Anti-Corona-Maßnahmen zu vergleichen oder eben auch sich nicht einhüllen zu lassen in tausende Themen, die ja dann plötzlich aufploppen. Ja, also bei Verschwörungsideologinnen, da bleibt man ja nicht bei dem Bus, der dann irgendwo die Menschen hinkarrt, sondern da geht es dann um Masken, Impfpflicht und so weiter und so fort. Gleicht sich natürlich Emotionen und Ängste anerkennen, weil natürlich nicht alle Menschen so ein geschlossenes Weltbild haben, die verschwörungsideologisch unterwegs sind. Und es ist gerade bei diesen naturheilkundlichen Geschichten natürlich auch teilweise dramatisch und tragisch. Es sind Menschen, die leiden vielleicht jahrelang schon an irgendwelchen Wehwehchen, Kind abwenden, irgendwelchen Beschwerden so und greifen nach jedem Strohhalm, der sich ihnen bietet, so abstrus er auch klingt, zum Beispiel dieser Mensch, der Chlorlösungen als Antikrebsmittel verbreitet und Leute das einfach sogar ihren Kindern verabreichen. Genau. Und sich eben immer wieder ganz klar zu positionieren gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, das ist menschenverachtend, was du gerade gesagt hast, und das ist auch dann natürlich ein Schüler so, zu sagen, das war jetzt ganz klar antisemitisch, und damit meine ich nicht das Kind als antisemitisch oder als Antisemit, Antisemitin zu brandmarken, sondern wirklich auch die Ebenen auseinanderzuhalten. Genau, vielleicht höre ich jetzt auf. Genau.